Hier sind Barons Hill und Tad Spencer. Genau wie zwei zufällig ähnlich klingende Filmhelden verpassen die beiden Marketing-Opas regelmäßige Respektschellen an alle, die zu laut schreien. Hier klatscht es selbstverständlich nur verbal, wenn Tad und Barons auf Tweets, Comments oder sonstigen Social Content der zurückliegenden Woche reagieren. Manchmal entsteht daraus sogar eine richtig konstruktive Diskussion. Aber nur an guten Tagen. Ob heute ein guter Tag ist, findet ihr gleich selbst heraus. Viel Spaß mit Das Krokodil und sein Nilpferd.
Ich fange jetzt erst an zu sprechen, wenn der Countdown abgelaufen ist.
Das ist voll gut. So, letzte Folge im alten Format. Darf man das? Wir machen komplettes Makeover. Komplettes Makeover. Vorher, nachher, alles am Start.
Wir können ja mal testen erstmal. Mal gucken, wieso das Feedback ist.
Genau, schreibt mal in die Kommentare. Wollt ihr lieber gutefrage.net durchforstet haben oder wollt ihr lieber so einen konzeptionellen Podcast? Schreibt einfach in die Kommentare. Obwohl, ich habe ja jetzt, ne, wie heißt das? No, wie heißt der Hashtag, den er rausgeballert hat? No. Rede weiter, ich suche das eben. Yeah.
No comment?
Nee. Ja, nee. Warte,
Welcher Hashtag?
Er hat unser Video, hat er den Hashtag, also für die Sendung gab es als Hashtag der Woche, gab es...
Ja, kein Kommentar, oder? War,
ja, genau, oder kein, was, kein Kommentar, weil er die Kommentarspalte ausgeschaltet hat.
Das kann man.
Wir sind jetzt auch schon beim ersten Thema, was uns diese Woche arg beschäftigt hat.
Ja, also zumindest, ich weiß nicht, ich habe wenig Resonanz bisher so wahrgenommen, ehrlich gesagt.
Twitter brennt.
Ja?
Ja, Twitter brennt, alle regen sich auf und vor allem ist das Geile, ich glaube, Welt Online oder, also auf jeden Fall, ich glaube, eine der renommierten Zeitungen hat das Ganze aufgegriffen und hat halt in die Headline gemacht, die Gamerin, die Hardcore-Gamerin Shoyoka, bla 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 und ist dann halt darauf eingegangen. Hm. Das war halt sehr, sehr lustig.
Also, falls es nicht klar sein sollte, wir reden von dem ZDF Royal Jan Böhmermann Beitrag zum Thema, was war eigentlich das Thema? Toxische Gaming Communities? Ja, ne?
Ja, also so, die Toxicity in the Gaming Industry.
Ja. Ja, ey, keine Ahnung. Es ist halt wie immer bei Böhmermann, er trifft schon natürlich einen wahren Kern, aber dadurch, dass es immer so überzeichnet, ne, also die Art und Weise, wie er das so darstellt und wie dann auch diese kleinen, kurzen Einspieler gemacht sind. Also ja, ist es natürlich, wirkt es immer so ein bisschen dramatischer vielleicht, als es am Ende ist, oder? Also weißt du, was ich meine? Es hat schon sehr viel auch mit der Art der Präsentation zu tun. So.
Definitiv. Was ich interessant finde, ist, er hat ja mehrere Themen angerissen, also nicht nur das Thema Shoyoka und sich auf Monte und Kuchen und so eingeschossen, sondern der schwerwiegendste Vorwurf ist eigentlich der, wie unkommentiert, ähnlich unkommentiert wie auf Twitter oder X, eigentlich die Steam-Communities sind und hat da ja auch ein paar Beispiele gezeigt, mit denen er dann die Brücke sozusagen geschlagen hat in Richtung Kuchen und sowas alles.
Ja.
Und das finde ich eigentlich, also wenn man richtig reingeht, dann ist es natürlich nur sehr oberflächlich. Was ich aber sehr gut finde, ist, dass er es geschafft hat, so eigentlich ein ganz breites Spektrum an verschiedensten Dingen zu zeigen, wo es eigentlich krankt. Weil das stimmt. Also da stimmen ja ganz viele Dinge, ne? Dieser Shoyoka-Streit geht jetzt mittlerweile ins zweite Jahr. Über anderthalb Jahre ist das schon. Es hat Leute extrem reich gemacht. Es hat Menschen zerstört. Es hat Menschen kaputt gemacht. Alle Beteiligten haben mehr oder weniger ihren Teil dazu beigetragen, an der einen oder anderen Stelle. Aber was ich halt gut finde, ist dieses wirklich sehr übertriebene zu zeigen, wie eigentlich der Umgang auch auf Social Media ist. Also das ist so und insofern, ich fand das nicht schlecht. Also ich fand es erstmal sehr lustig. Ich habe es gesehen und musste sehr oft sehr viel lachen. Wahrscheinlich, weil ich auch natürlich mit dieser Branche zu tun habe, aber da waren schon einige Sachen sehr, sehr witzig.
Und, ja, fand ich auch.
Und insofern so, ich fand auch, Also ich finde halt auch, die Leute, die da drin angegangen worden sind, finde ich jetzt nicht schlimm, weil das sind die, die auch die ganze Zeit austeilen.
Ja. Ja, ja, finde ich auch. Und also mir da dieser Aspekt mit Steam und diesen unmoderierten Kanälen und Communities ist auch mir gar nicht so klar. Also weil ich habe Steam so nie benutzt für mich.
Ich wusste das auch nicht. Ich wusste das gar nicht. Ich habe es gesehen und dachte so, hä?
Also mir war das wirklich nicht klar, dass so viele Leute da sich auch irgendwie auf Steam in diesen Gruppen austauschen und so. Für mich ist es halt wirklich nur so eine, okay, ich kaufe da mein Spiel und dann zocke ich das.
Ja, ja.
Aber das fand ich schon krass. Und da muss man ja auch sagen, also da müssten schon Sachen irgendwie besser moderiert werden. Entweder von den Leuten, die die Gruppen haben oder halt von der Plattform selber.
Ja, und dann finde ich es halt auch interessant. Er hat dann halt auch irgendwoher, ich weiß gar nicht mehr woher, es waren irgendwie für wie viel? 30 Millionen oder 300 Millionen User auf Steam und für Deutschland waren irgendwie 12 oder 13 Leute zuständig.
Ja, ja.
Also, wo ich denke so, okay, in Zeiten von Cyberkriminalität, Übergriffigkeit und so weiter, finde ich halt krass, wie lax damit umgegangen wird.
Ja, und auch so Scam, ne? Also ich meine, du musst ja nur mal an Counter-Strike denken. Also was da wahrscheinlich jeden Tag Leute abgezogen werden mit irgendwelchen Skins oder ne, Sachen, die sie dann vermeintlich kaufen oder nicht und irgendwie eben dann per PayPal Geld zahlen und dann doch nichts kriegen und so. Also die müssen ja eigentlich ohne Ende so Beschwerden und so weiter haben. Aber wahrscheinlich läuft das alles ins Nichts.
Ja, also deswegen, ich fand's lustig. Also ich fand's auch gar nicht schlimm. Ich fand's okay. Und wie gesagt, die Leute, die sich jetzt darüber aufregen, aber siehst du halt auf Twitter, siehst du halt auch, wie dämlich einige Menschen sind. Also wirklich, wo ganz viele hast du, die schreiben so, ja, und hast du gesehen, was sie da gemacht hat und was sie da gemacht hat und was sie da gemacht hat? Voll einseitige Berichterstattung. So das, wo ich immer denke, so, ey, benutzt euer Gehirn. So, was hatten wir noch? Wir hatten noch, Wahl. Wahl am letzten Sonntag war, die hier in Potsdam, also
Mecklenburg-Vorpommern. Ja, bei dir vor der Haustür sozusagen.
Quasi bei mir vor der Haustür. Interessant war, dass der wie heißt er noch? Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Der Ministerpräsident hat gesagt so, ja, wenn ich nicht die Mehrheit habe, gehe ich. Das hat dazu geführt, dass er dann doch kurz die Mehrheit bekommen hat. Und
ja,
die Grünen.
Das ist der SPD-Typ, ne?
Genau, es hat eine Lawine ausgelöst, dass quasi die Grünen eigentlich jetzt nur noch Habeck und Frau Baerbock.
Ja, das war auf jeden Fall noch so ein anderes Thema, dass der, ich weiß ja, also vielleicht ist es der Start des Zerfalls oder jedenfalls der krasse Umbruch bei den Grünen. Und näher nicht, also was ich fast noch heftiger finde als die Tatsache, dass jetzt da diese beiden Vorsitzenden zurückgetreten sind, dass ja auch jetzt, glaube ich, schon bei zwei Verbänden oder so von, ich weiß nicht, wie heißt diese Jugendorganisation der Grünen? Die
Jungen
also,
Grünen sind komplett, ist der komplette Vorstand aus der Partei ausgetreten.
Ja, genau, also nicht nur zurückgetreten, sondern auch aus der, ich weiß nicht, sagt man da auch Partei oder Organisation ausgetreten, wo du dir so denkst, okay, also, das ist schon, also das ist ja schon nochmal ein anderer Move, als einfach nur zu sagen, jo, soll hier jemand anders den Laden schmeißen. Aber da sieht man halt, wie sehr diese Arbeit in der Regierung die halt so zerreibt, ne? Weil das ist halt das Ding, das ist ja bei der AfD halt auch so. Solange du irgendwo an der Seitenlinie sitzt und eigentlich nichts machen musst, kannst du halt immer natürlich lustig irgendein Zeug reinbrüllen und dann stehen acht andere neben dir und sagen, jo, geil, endlich sagt's mal jemand. Und wenn du es aber selber umsetzen musst, beziehungsweise dann in der Regierung so gewissen Zwängen unterliegst, dann ja, stellst du auf einmal fest, ach so, scheiße, wir können hier ja gar nicht einfach alles auf Windräder umstellen oder auf einmal sagen, morgen fahren alle E-Autos. Das ist ja ein bisschen doof. Und jetzt reiben die sich da so auf. Naja.
Ja, was ich ein bisschen unangenehm finde an der Geschichte ist eigentlich dieses, also von den beiden Vorsitzenden finde ich es gut, weil es konsequent einfach ist, weil als Vorsitzender, ich stelle mir vor, der Vorsitzende ist sowas wie der Geschäftsführer, die führen das Ganze sozusagen und wenn es dann halt so in die Hose geht, dann finde ich es sehr konsequent und sehr, sehr respektvoll, finde ich das. Also ich habe da sehr großen Respekt vor, dass sie dann sagen, so, okay, dann gehen wir nicht aus der Partei, sondern wir gehen zumindest, wir übernehmen die Verantwortung und sagen so, okay, mit uns hat es nicht geklappt. Jetzt lassen wir anderen Leuten mal die Chance. Das finde ich sehr gut. Das von den jungen Grünen, das finde ich wiederum nicht gut, weil die haben ja mitgestaltet, also in ihrem Bereich zumindest so. Und wenn sie dann merken, okay, dann lief was schief, dann aus der Partei auszutreten, das finde ich irgendwie wild. So, klar, wir haben es jetzt mal probiert, hat nicht geklappt, schade, dann machen wir jetzt mal einen Abgang.
Ja, das stimmt. Es ist halt, man kann es in mehrere Richtungen deuten. Ne? Man kann, also es wäre dann vielleicht sogar richtig konsequent, wenn sie sagen würden, ey, also weil sie sind ja in der jungen grünen Organisation, das heißt, die wollen ja erst nochmal irgendwo wann, ne, dahin, dass sie dann auch von mir aus, weiß ich nicht, auf Bundesebene, in der Regierung, in der Opposition, wie auch immer, mitgestalten. Und wenn sie jetzt aber sagen, ey, so wie das hier gerade aussieht, sehen wir dafür überhaupt gar keine Perspektive, ne? Also entweder weil die Partei halt so ist, wie sie ist, oder weil die Themen nicht passen oder sowas, dann ist es ja fast konsequent zu sagen, ey, dann hauen wir hier ab und machen vielleicht was Eigenes oder wie auch immer. Aber das weiß man, also ich habe jetzt nicht mitbekommen, was genau sie als Grund genannt haben.
Das habe ich auch nicht mitbekommen, leider. Ja, aber ich finde es zumindest gut, dass überhaupt jemand
zurückgetreten ist.
Nee, dass zumindest Verantwortung übernommen wird. Das finde ich halt ganz cool. Ich würde mir wünschen, das würde bei anderen Parteien auch so sein. Dann hatten wir politisch gesehen, für mich, haben wir auch schon drüber gesprochen, das Komplettdesaster mit Merz als Kanzlerkandidat der CDU. Ja, finde ich auch irgendwie echt schwierig. Das ist so wie, also die CDU will jetzt in die Formel 1 einsteigen und hat gesagt so, ey, wir haben hier einen Golf, der aussieht wie Mr. Burns und mit dem steigen wir an. Aber sie hätten zwei Alternativen gehabt, die meiner Meinung nach wesentlich erfolgsversprechender gewesen sein hätten können, getätigt.
Ja, das Problem ist so ein bisschen, dass dass sie wahrscheinlich sehr stark von der Schwäche der SPD profitieren. Es sei denn, die SPD kriegt es noch hin und macht irgendeinen Move und zerrt noch irgendwen wie Kamala Harris aus dem Hut und sagt Olaf irgendwie so zwei Monate vor der Wahl, ey, du bist es doch nicht.
Ja, das verstehe ich aber auch nicht. Also wie kann ein Mensch, der ja wirklich, der nicht gewollt wird, also das kann man nicht anders sagen, finde ich, zumindest die Wahrnehmung so, der nicht gewollt wird, wie kann der sagen so, ja, jetzt hat es nicht so gut geklappt, ich versuch's nochmal. Das verstehe ich nicht. Also ich habe da sehr lange drüber nachgedacht, wie man da drauf kommen könnte, dass das eine voll gute Idee ist und ich habe keine Antwort gefunden. Ja, also außer, dass sie vielleicht keine Alternative haben, aber das wäre ja noch schlimmer.
Nee, ich glaube, sie haben tatsächlich so gesehen keine Alternative. Also deswegen, sie müssten schon in gewisser Weise jemanden so ein bisschen aus dem Hut zaubern, was ja aber auch vielleicht nicht unmöglich ist. Also man, ja, gut, keine Ahnung. Ich glaube, das hängt halt irgendwie mit diesem, mit dieser gewissen Egozentrik zusammen, die du, glaube ich, einfach als Berufspolitiker haben musst, weil sonst würdest du da gar nicht hinkommen. Und dann ist es halt super schwer, da irgendwie wieder loszulassen. Aber naja.
Irgendwo habe ich einen Bericht oder irgendwas gelesen, ich weiß es nicht mehr genau, aber da war es so, dass es wohl in Deutschland, seitdem es die Demokratie gibt, also nach dem Zweiten Weltkrieg, wäre es noch nie vorgekommen, dass jemand, der 4 Jahre Kanzler war und der bereit ist, sozusagen im nächsten Jahr auch nochmal in der nächsten Geschichte nochmal anzutreten, dass das nicht passiert, sondern dass es sozusagen ein ungeschriebenes Gesetz ist, wenn du einmal 4 Jahre lang regiert hast, egal wie es war, egal wie schlimm es war und du bist bereit, nochmal anzutreten, dann machst du es.
Ja.
Und das klingt logisch für mich.
Ja. Ja. Ja, naja. Es ist ja noch, ich glaube,
ja noch ein Jahr
oder? Ein Jahr, genau. Zeit. Mal sehen, was. Da, bis dahin werden wir ja noch ein paar Folgen aufnehmen.
Aber wärst du jetzt für Regierungsauflösung jetzt oder würdest du sagen, ach komm, das Jahr können sie auch eben noch machen?
Also ehrlich gesagt, also grundsätzlich glaube ich schon, es ist ein bisschen egal am Ende, wer regiert. Also weil, Ja, also ich weiß nicht, wir haben irgendwie so eine Trägheit, die sich aber jetzt, das hat man ja, sieht man ja jetzt nun mal auch an der Ampelregierung. Vorher war ja super lange die CDU mit am Drücker, jetzt ist sie halt mal irgendwie 4 Jahre raus, aber es bewegt sich gefühlt auch nichts oder ändert sich nichts Grundlegendes. Und ich sag mal so, die in den 16 Jahren mit Merkel, ich sag das natürlich immer aus dieser einigermaßen privilegierten Position, in der ich sitze, ja, aber ging es uns auch nicht viel schlechter. So, die Scheiße ist halt, dass irgendwie die Zukunft halt uns jetzt mittlerweile, glaube ich, so verbaut ist, dass wir halt echt auf einen absteigenden Ast kommen. Aber dafür haben wir eh schon vor 15, 20 Jahren gewisse Themen komplett verpennt. Also von daher, glaube ich, ist ein bisschen egal. Und normalerweise bin ich nicht dafür, Sachen, also jetzt eine Regierung so aufzulösen und zu sagen, sondern ich bin schon dafür, eigentlich zu sagen, ey, ihr seid gewählt, ihr zieht das jetzt durch bis zur nächsten Wahl. Und dann kann man ja, ne, per Wahl umentscheiden, wer stattdessen machen soll. Da die sich, also da sozusagen die Hälfte von dem gefühlt, was die machen, nur darin besteht, dass sie sich gegenseitig irgendwie sagen, wie scheiße sie sind und wer jetzt gerade wieder irgendwas falsch gemacht hat und so, da denke ich mir auch, oh komm, Leute, dann lasst es doch. Dann mach doch zu den Laden, ja, mach Neuwahlen, dann gucken wir, was dabei rauskommt und dann ist halt jemand anders da am Drücker.
Ja, ich finde es auch, ich finde man müsste mal, es gibt bestimmt irgendjemanden, so einen Excel-Freak, mal rausbekommen, wie viel Zeit tatsächlich in die Regierung reingesteckt worden ist und wie viel Zeit tatsächlich in Streitereien und Rechtfertigungen.
Ja, aber das ist ja der Witz. Das ist ja der Witz. Die eigentliche Arbeit, ne, also die sozusagen die politische Arbeit oder auch politische Entscheidungen umzusetzen, das machen ja die Behörden darunter. Es ist ja lustigerweise auch so, dass egal, wer jetzt zum Beispiel Außenministerin oder Außenminister ist oder irgendeine andere große Behörde leitet, die Leute, die da arbeiten, sind ja dieselben. Ne? Da werden ja nicht jedes Mal, werden ja nicht aus dem Außenministerium irgendwie, keine Ahnung, wie viele Leute da arbeiten, 2000 Leute rausgeschmissen und 2000 neue eingestellt, weil jetzt halt die Außenministerin von den Grünen ist. Klar, so ein paar sozusagen eigene Leute, ja, bringen die sicherlich immer mit. Ja. So, ne? Aber der Großteil der Leute sind ja dieselben. Und das ist ja das Ding, was häufig viele Leute auch nicht checken. Zum Beispiel dieses Argument von wegen, ja, Robert Habeck, der hat ja früher mal irgendwo Kinderbücher geschrieben oder hat ja das und das oder weißt du, dieses Kompetenzding oder auch, ja, Gesundheitsminister oder Ministerin muss am besten irgendwie studierter Mediziner sein und bis vorgestern noch jeden Tag 12 Stunden im OP-Saal gestanden haben. Nee, es ist ja im Grunde genommen mehr oder weniger ein Management-Job. Weißt du, die Leute, derjenige, der da das Außenministerium leitet, der muss nicht, das ist genau wie Geschäftsführer von der Firma, du musst nicht jeden einzelnen Bereich derbe geil kennen, sondern du musst einfach nur die Leute, die du da hast und die einen Plan haben von dem, was die machen, motivieren, du musst die richtigen Entscheidungen treffen, du musst die Strategie vorgeben, wo die hin sollen und dann machen die das schon, wenn du es gut managst. Deswegen, es würde ja alles weitergehen oder so, das ist ja auch so ein bisschen das Ding, ne? Die Leute, die da arbeiten, sind ja halt nun mal dieselben und die machen halt ihren Job, aber ich weiß auch nicht, das ist auch so in dieser ganzen Diskussion, finde ich, wird das immer so sehr ausgeblendet, dass es eigentlich auch ein bisschen unabhängig funktioniert von den Personen, die da jetzt gerade jeden Abend in den Tagesthemen auftauchen.
Ja.
Weiß gar nicht mehr, was ich eigentlich damit jetzt sagen wollte, aber
du wolltest eigentlich nur sagen, dass die Repräsentanten der einzelnen Bereiche nicht quasi dafür verantwortlich sind, was sozusagen in den Abteilungen im Detail passiert oder operativ passiert. Aber ich habe verstanden, was du meinst.
Nee, genau, aber sie müssten natürlich so eine Vorgabe machen, ne? Die müssten zum Beispiel jetzt im Bereich Energie zu bleiben, sagen so, bis da und dahin wollen wir das und das erreichen. Und dann ist es ja der Job der Leute, sozusagen in den jeweiligen Abteilungen, in diesen Teams, in Anführungsstrichen, wahrscheinlich nennen die das da nicht so, aber das dann halt auch umzusetzen. Klar, hängt natürlich auch dann wiederum mit gegebenenfalls Gesetzgebung und so weiter zu tun. Ja, du musst die ganzen Voraussetzungen schaffen, pipapo. Aber naja, gut. Wir sind ja kein politischer Podcast. Wir sind
eben,
ja,
sind wir nicht. Deswegen steigen wir jetzt auch, nachdem du eine halbe Stunde geredet hast, steigen wir
ein. Ja, ich weiß auch nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich bin voll verrannt.
So, fangen wir direkt hier an. Erstes Ding direkt reingeballert. Welche Eissorte bestellt ihr eigentlich in der Eisdiele? Darf ich anfangen?
Also ich
habe was Tolles. Also, ich war ja mit dir in Mailand, als wir beim legendären Spiel von Mailand waren.
Ja.
Und dort habe ich eins der leckersten Eise gegessen, die es überhaupt nur gibt, in dieser Eismanufaktur. Und es war Tiramisu. Das war so unfassbar lecker, dass ich jetzt direkt nach Mailand fahre nochmal.
Ja.
So lecker fand. Das war richtig gut. Ich brauche immer irgendwas mit süß, Vanille, Karamell, sowas in der Richtung.
Ja, also ich auch, also tendenziell eher so, also Milcheis, nicht so was, also nicht so Fruchtsorten.
Mhm.
Finde ich nicht so gut. Und ich meistens wirklich Schokolade und Stracciatella.
Ja, fühle ich auch. Also Schokolade ist nicht so meins, aber ich bin eher so der Vanille-Typ.
Also ist ja, deswegen finde ich Stracciatella so geil, weil es ist ja so ein bisschen was von beidem. Genau. Ich mag das halt, diese Schoko-Stücke da drin.
Sagst du Vanille oder Vanille?
ich sage eine Kugel Vanille. Vanille.
Aber es heißt, also ich weiß es gerade wirklich nicht. Heißt es Vanille oder Vanille?
Ja, also ich glaube, ich weiß nicht, ist ja, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, es ist nicht wirklich ein deutsches Wort, oder? Vanille?
Vanille.
Ich würde sagen, Vanille ist richtiger als Vanille. Aber solange jeder weiß, was gemeint ist, ist alles okay.
Fruchteis mag ich nur als Stieleis. Also mein Lieblingseis ist Cuyamara Split.
Ja.
Bei Maracuja draußen und innen Vanille. Das ist mein Lieblingseis.
Ja.
Kann ich auch.
Capri geht auch, finde ich. Capri kann man auch gut machen.
Und was richtig gut ist, und das ist das einzige Schokoeis, was ich halt echt liebe, ist Nogger Choc.
Mhm.
Wo drin dieser Schokoladenkern ist, wo ich mich immer so drauf freue, dass ich den gleich essen darf.
Ja, aber das kann man auch nur einmal im Quartal essen, weil sonst ist das wirklich zu viel Kalorien und nee, aber es stimmt schon, also muss man sagen, Italien ist schon eismäßig sehr weit vorne. Das können die schon.
Ja.
Ja.
Da sind die gut drin, ne?
Naja, das haben die schon drauf, würde ich sagen. Generell ja, was so Essen.
Ja, kulinarisch sind die Italiener richtig weit vorne, tatsächlich.
Das haben die schon drauf. Na, bis auf dieser eine Pizzaladen, wo wir auch in Mailand waren.
Ja, gut, das war aber auch. Das war
ja so ein bisschen der McDonald's für Pizza.
Ja, aber noch nicht mal das, sondern es war halt wirklich so.
Es war Hessburger.
Kochlöffel. Kennst du Kochlöffel von ganz früher?
Ja.
Kochlöffel war so. Bei Hessburger, die haben zumindest geile Patties. Die Soße ist richtig Arsch, aber die Patties sind richtig gut. Aber das Schlimmste war wirklich Kochlöffel.
Naja, war ich lustigerweise, aber du ja vielleicht dann auch immer nur in Plön.
Ja, genau, in Plön. Ich war ja im Internat in Plön und wenn man es richtig krachen lassen wollte, ist man zu Kochlöffel gegangen und selbst da war es schon so. Ich finde ja, bei Fastfood-Läden ist das Phänomen, du freust dich drauf. Du bist wirklich, du freust dich richtig drauf, gleich diesen Burger zu haben. Du bestellst, freust dich immer noch richtig drauf. Du bekommst die Tüte und denkst, Alter, mein Leben hat endlich wieder einen Sinn. Dann beißt du rein, schluckst das erste Stück runter und bist richtig genervt, dass du das wieder gemacht hast.
Und bei Kochlöffel vielleicht nicht.
Nee, aber also bei mir ist es so, komischerweise mehr bei Burger King als bei McDonald's. Wenn ich aufgegessen habe, bin ich richtig genervt, dass ich es gemacht habe. Mm. Aber bei McDonald's nicht, weil ich habe halt ein Favorite, das ist der Hamburger Royal mit Käse, ohne diesen ganzen Grünscheiß da drauf. Und der liegt nie in der Auslage. Das ist immer, der wird immer frisch gemacht. Das heißt, du kriegst immer einen heißen Burger und liebe ich.
Ja.
Und da ist es so, da fühle ich mich nur halb schlecht.
Das ist ja sowieso ein sehr guter Trick, um an einen frischen Burger zu kommen. Also halt irgendwas Spezielles bestellen. Entweder eine spezielle Zutat mit drauf oder eine runter, weil die haben die halt nie rumliegen. Die müssen die immer neu machen dann.
Genau. Und niemals die Angebotswochen nehmen. Niemals. Nein. Weil die haben sie immer liegen.
Ich habe einen guten Trick entwickelt, der ausgeklügelt, um diesem Phänomen, das du jetzt gerade beschrieben hast, ein bisschen entgegenzuwirken. Ich hatte früher immer die Tendenz, zum Beispiel bei McDonald's oder so, auch einfach zu viel zu bestellen.
Ja.
Ne? Du hast immer, du denkst, ah, das auch noch und hier noch, vielleicht noch einen kleinen Nachtisch und so weiter. Ich bestelle mir einfach einen Burger, einmal Pommes und das war's. Weil dann hast du nicht ganz dieses Phänomen, dass du hinterher dann noch rausgehst und denkst, scheiße, ich kann jetzt erstmal 3 Wochen nichts mehr essen.
Ja, bei mir ist aber das Problem, es gibt zu viele Dinge, die ich mag. Also ich mag zum Beispiel McRib, finde ich auch richtig lecker. Aber ich würde niemals auf ein Hamburger Royal mit Käse verzichten. Und deswegen, das ist sehr schwierig. Aber gut.
Ja. Okay, wie ja, gut, dann musst du halt öfter hingehen.
Wie wir von Eis zu McDonald's gekommen sind. Aber hey, das ist Podcast. Das ist hier live. Das ist nicht geskriptet.
Ja.
25 Milliarden Euro jährlich für klimaschädliche Subventionen im Verkehrssektor. Kein Problem. 1 Milliarde pro Jahr für die nicht klimaschädliche Subvention. Deutschland-Ticket. Großes Problem. Okay, es geht darum, Deutschland-Ticket soll 9 Euro teurer werden. Und das wird mit 1 Milliarde pro Jahr subventioniert. Und irgendwas anderes soll mit 25 Milliarden subventioniert werden. Wahrscheinlich.
Naja, ja, also die Grundaussage ist, glaube ich, einfach, ey, warum gebt ihr nicht einfach das bisschen mehr, also beziehungsweise warum muss das Deutschland-Ticket teurer werden? Ne, es wurde ja diese Woche entschieden, dass das ab, ich weiß gar nicht wann, ab nächstem Jahr oder so, nicht mehr 49, sondern 59 Euro kosten soll. Und ja, das ist jetzt der große Kritikpunkt, dass eben gesagt wird, ey, anderswo wird halt Kohle rausgeballert ohne Ende. Und anscheinend, weiß ich nicht, ich habe es jetzt nicht nachgerechnet, ist es 1 Milliarde, die jetzt das Deutschland-Ticket kostet. Warum kann man das dann an der Stelle nicht ausgeben oder gegenfinanzieren oder wie auch immer? Damit der Preis gleich bleibt. Ich glaube, also das wäre jetzt so meine Interpretation der...
Ja, wobei ich muss dazu sagen, eigentlich ist das Deutschland-Ticket echt geil, aber mit der Bahn leider nein.
Ja, okay, aber das sind jetzt 2 verschiedene Probleme. Und ich, ehrlich gesagt, der Inhalt des Tweets, das hatten wir neulich schon mal irgendwann und hier, oder ja, jetzt, heute haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich finde, das ist total richtig und das ist auch meine riesengroße Kritik an den Grünen, beziehungsweise das, warum ich so maßlos enttäuscht bin von den Grünen als Partei in der Regierung. Weil ich genau, das ist jetzt genau das Ding. Du könntest es jetzt politisch, es ist ja einfach nur eine politische Entscheidung, weißt du, zu sagen, ey, wir finden es gut, dass Leute weiter für 49 Euro im Monat mit der Bahn fahren können, weil dann nutzen das mehr. Ja, ist besser, als wenn, weiß ich nicht, 10.000 Leute fahren irgendwie mit der Bahn in die Stadt rein, als wenn sich 10.000 Leute einzeln ins Auto setzen und dann in die Stadt reingurken, so. Also kann man also auf so einer rationalen Ebene an alles einen Haken dran machen, würde ich sagen. Jetzt abgesehen davon, dass die Bahn scheiße ist, aber dafür kann das Ticket ja erstmal nichts oder die Idee, weißt du? So, und eigentlich würde ich halt von einer Regierung, die so ist, wie wir sie halt gerade haben, erwarten, dass die sagen, jo, das macht total Sinn, also A, so von einem sozialen Hintergrund, weil einfach mehr Leuten Mobilität ermöglicht wird und irgendwo auch vor so einem ökologischen Hintergrund, weil dann ein paar weniger Leute wenigstens mit dem Auto fahren und sich in die Bahn setzen. So. Aber es wird trotzdem nicht gemacht, weil, ja, keine Ahnung, an irgendeine andere Lobby oder wie auch immer irgendwie anders politisch Schwerpunkte gesetzt werden und dann da um 1 Milliarde gefeilscht wird und gesagt hat, oh Gott, das können wir nicht ausgeben. Und anderswo wird halt Kohle rausgeballert für Sachen, wo du genau weißt, ey, das hat auch keine Zukunft. Und das finde ich das Frustrierende gerade an dieser Regierung. Weil wenn du das jetzt mal so Punkt für Punkt durchgehen würdest, würde man sehr viele Beispiele finden. Und das ist halt das Ding. Es würde mich nicht wundern, wenn der Bundeskanzler Merz heißen würde. Weißt du? Weil dann würdest du genau wissen, die scheißen halt auf. Das ist denen ja kackegal, ob Leute für 49 Euro Bahn fahren wollen oder nicht. Das ist halt einfach nicht deren Klientel. Aber von der Regierung, die wir jetzt gerade haben, würde ich halt was anderes erwarten.
Ja. Ja, verstehe ich auch. Also ich finde das Gesamtkonstrukt, also und vor allem wahrscheinlich ist es so, dass sie gemerkt haben, dass durch dieses Deutschland-Ticket so viele Leute mehr Bahn fahren, dass dadurch die Bahn total überfordert ist, weshalb sie den Preis nach oben anziehen, damit weniger Leute das Deutschland-Ticket haben. Ich glaube, da steckt eine ganz, ganz, ganz andere Geschichte hinter, als wir glauben. Aber wir werden es nie wirklich.
Ja, das kann sein. Wenn ich Bahn fahre, fahre ich ja in der Regel ICE und jetzt fahre ich nicht so viele mit Regionalzügen. Von daher kann ich es gar nicht so genau einschätzen, wie gut oder schlecht das bei den Regionalzügen funktioniert. Beim ICE habe ich mich ja schon oft genug drüber aufgeregt, das ist katastrophal.
Warum gibt es bei CEOs diese absolut irren Erfolgsboni? Wir haben es diese Freaks geschafft, anderen einzureden, dass sie 26 Millionen Bonus brauchen, um ihren Job gut zu machen, weil sie sonst nicht ausreichend motiviert sind. schade, man sieht nicht, worauf das bezogen ist, aber es klingt nach Deutsche Bahn.
Ja, also es ist schon eine berechtigte Frage. Also ich glaube ja, dass, und ich meine, wir beide sind ja quasi auch CEOs, also so.
Quasi.
Ja, quasi.
Quasi mit CEOs.
Nein, aber ich finde, also ich will jetzt einen Punkt machen, dass glaube ich, also es ist immer leicht, zu sich hinzustellen und zu sagen, ja, warum verdient der da jetzt irgendwie so dickes Geld, warum kriegt der noch den und den Bonus und so weiter. Ich glaube, dass an vielen Stellen Leute auch nicht unbedingt klar machen oder nicht realisieren, was für ein verantwortungsvoller Job es am Ende auch ist. Also wenn du ihn denn ernst nimmst, klar, gibt auch Leute, die das, ne, also die da quasi das System ausnutzen oder so. Aber ich finde, wenn man den Job ernst nimmt, ist es schon echt verdammt verantwortungsvoller Job. Man muss häufig, glaube ich, schwierige Entscheidungen treffen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, es gibt nicht viele Leute. Also wenn dann mal einer irgendwie 3 Monate tauschen würde, glaube ich, würde es viele Leute geben, die sagen, nö, das will ich dauerhaft nicht machen. So. Ja. Und deswegen ist, finde ich, schon eine grundsätzlich höhere Vergütung irgendwie berechtigt. Aber das hat natürlich an manchen Stellen Ausmaße genommen und gerade bei dem Beispiel, wenn das jetzt stimmt, ein Bonus von, weiß ich nicht, 20 Millionen Euro, wo man sich schon einfach ganz objektiv fragen kann, ey, weißt du, but why? Ja, ja. Also klar, es ist immer irgendwo auch in Relation zu dem, was das Unternehmen an Umsatz macht oder was das Unternehmen an Gewinn macht oder was weiß ich. Ja, aber dass jetzt eine einzelne Person einen Bonus von 20 Millionen Euro bekommen muss, ist schon eigentlich ein bisschen wild.
So. Ja, ja. Es könnte aber auch VW sein, ne? Würde ja auch gut passen, weil die haben ja auch gerade Schwierigkeiten, sagen wir mal so. Und das finde ich halt immer so krass oder das finde ich halt schwierig. Also, du hast ein Unternehmen, das sind ja meistens sehr große Unternehmen, wo diese Boni gezahlt werden. Und im Laufe des Jahres werden Leute rausgeschmissen, sie gehen Dinge kaputt, was auch immer. Und dann am Ende so, ja, okay, wir haben ein echt erfolgreiches Jahr und jetzt gibt es erstmal Fett Bonus, wo ich denke so, aber warte mal, man hätte doch auch diesen Bonus eigentlich dafür nutzen können, vielleicht andere Sachen zu machen. Und deswegen, ich verstehe diesen Punkt über den Bonus, verstehe ich total. Auf der anderen Seite finde ich es auch gerechtfertigt, wenn jemand einen guten Job macht, soll er auch einen Bonus oder soll er intensivieren, quasi das schon. Aber ich verstehe auch die Unzufriedenheit der Leute.
Ja.
Alter, nur so komisch. Ich will jetzt mal was Lustiges haben. Haben wir mal was zum Lachen. Heute feiern mein Mann und ich 20 Jahre. Das hält bei denen eh nicht. Grüße gehen raus. Ja, da bist du ja auch. Du bist ja auch schon 20 Jahre, ne?
Kurz davor, nee.
Weiß das gar nicht, wie lange du verheiratet bist.
Nein, doch, weiß ich. Nee, 20 Jahre sind wir noch nicht verheiratet.
Aber schon sehr lange. Aber ihr seid sehr lange schon zusammen.
Ja, ja. Ja. 20 Jahre ungefähr. Das ist
fast die Hälfte deines Lebens.
Mit so roundabout. Ja. Ja, ey, keine Ahnung. Also so, ich meine, so Einschätzungen von außerhalb, das hält eh nicht oder so. Ich meine, gut, weiß ich nicht. Es ist ein bisschen schwierig zu sagen.
Ich find's schwierig, weil man sie nicht kennt. Also.
Ja, genau. Es kann natürlich schon sein, dass man das jetzt so, also wenn man sich das jetzt im Bekanntenkreis vorstellt, dass auf einmal zwei Leute irgendwie zusammen sind, wo man denkt, huch, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die passen noch irgendwie gar nicht zusammen. Aber manchmal ist ja auch genau das dann so das sozusagen das. Ja, also weil bis zum gewissen Grad glaube ich schon, dass da dieser Spruch stimmt, Gegensätze ziehen sich an. So, also man muss sich ja also ich finde für eine gute, lange Beziehung ist schon auch nicht unwichtig, dass man sich halt in vielen Sachen so ein bisschen ergänzt und nicht, weißt du, also wenn beide, wie gesagt, Also.
Also ich weiß, was du meinst. Du meinst, es ist eine, eine Beziehung, eine gute Beziehung lebt davon, dass man sich in vielen Dingen ergänzt,
ja,
und verstärkt. Und insofern, ich habe verstanden, was du meinst, bevor du dich komplett um Kopf und Kragen redest.
Nee, nein, ich wollte jetzt gerade ein Beispiel nennen, aber
der eine groß ist, der andere klein.
Richtig.
Das ist ja schon gut. Oder
der eine kocht immer, der andere nie. So was zum Beispiel.
Schlecht ist, wenn beide nicht kochen.
Genau, ja, genau. Das wäre ja sehr schlecht. Oder wenn beide immer kochen wollen.
Ja, das stimmt.
Weil dann sagt man, nee, heute will ich kochen. Nein, ich will kochen.
Ja.
Nein, also ich meine das durchaus ernst. So finde ich, ja, wenn das nicht gegeben ist, finde ich, ist es schwieriger. Ja,
fühle ich, sehe ich genau so. Das war ja schon mal ein lustiger Tweet.
Du wolltest doch was zu lachen haben.
Das einzig Gute an der Pleite von Tupperware ist, dass man dann den Deutschen nicht mehr zuhören muss, wie sie es aussprechen. Genau, ich glaube, ich habe es falsch gemacht, oder? Heißt es Tupperware oder heißt es Tupperware?
Ich glaube
Tupperware.
Tupperware. Tupperware ist auf jeden Fall.
Tupperware, wie der Mexikaner es sagt.
Ist hier so in Hamburg Jenfeld, ist so Tupperware. Tupperware ist, glaube ich, tatsächlich ist ja eine amerikanische Firma, soweit ich weiß. Das ist, glaube ich, der original ausgesprochene Name.
Oder Französisch, Tupperware.
Nee, das glaube ich nicht.
Aber die sind pleite?
Ja, warum? Ja. Ja, genau, warum? Das ist die große Frage. Also, weil, was ich nicht verstehe, ne?
Ja.
Heutzutage ist doch eigentlich so dieses ganze Ding mit Ernährung, Meal Prepping, so ich koche eine Woche mir mein Zeugs vor, damit ich auch jeden Tag ganz genau aufs Gramm irgendwie meine Proteine und mein Eiweiß und mein Dings. Da müsste doch eigentlich so eine Bude, die so Plastikschüsseln macht, in denen du dein Essen aufbewahren kannst, müsste doch voll weit vorne sein. Also haben die einfach jetzt irgendwie das Image technisch, sind die einfach bei der jungen Zielgruppe nicht durchgedrungen? Oder?
Ja, oder aber, man denkt, das ist ja auch noch eine schöne Theorie, wir haben ja diese Verplastikisierung, also diese Plastikteile im Essen und sowas alles, und vielleicht haben Leute Angst davor, dass, wenn sie Tupperware benutzen, sozusagen das direkt reingeht ins Essen.
Ah, meinst du, das ist wirklich Nein, so ein...
meine ich nicht, aber klingt gut.
Ja, also mich wundert es ein bisschen. Ich glaube wirklich, dass die... Wobei, es ist wirklich komisch, dass man müsste das mal ein bisschen... Da müsste man mal ein bisschen genauer analysieren.
Wir rufen aber an bei Herrn Tabber.
Ja, nee, weil also... ich meine, die sind ja super etabliert gewesen. Ich kenne niemanden, der nicht irgendwas...
Es war das größte Schneeballprinzip, was
ja,
auf diesem
aber
Planeten erfunden ist, wurde.
Oder ihnen, es ist ihnen sozusagen ihre eigene... Sie haben einfach jetzt mittlerweile so viel Dinger verkauft, dass keiner das mehr braucht. Weißt du, weil es ja auch nicht kaputt geht.
Ja, es kann auch sein.
Also sie haben sich sozusagen selber wegrationalisiert.
Aber es war ja wirklich das größte Schneeballprinzip der Welt.
Ja, irgendwie schon, aber ich meine, es gibt ja mittlerweile auch andere erfolgreiche Produkte, die dieses Vertriebssystem übernommen haben, siehe Thermomix. Also ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, ich glaube, mittlerweile kann man ihn auch ganz normal bestellen, aber am Anfang, als das Ding rauskam, konntest du den ja auch nur kaufen bei Vertriebsleuten. Die haben dann zu Hause also eine Thermomix-Party veranstaltet und dann konntest du das Ding da direkt bestellen.
Okay.
Das war nichts anderes.
Ich habe keinen Thermomix. Ich wollte aber auch nie einen Thermomix haben. Ich bin Typ Airfryer. Ich bin Team Airfryer.
Ja, ich denke, der nächste Thermomix, der rauskommen kann.
Da kommst du auch noch.
Ja, ich habe zum Glück nicht genug Platz in der Küche.
Ich hole dir einfach einen. Ich schenke dir einfach einen zu Weihnachten. So.
Pack mit zur PlayStation, zur Xbox. Ja.
Wenn ich Deepfakes erkenne, die Leute haben wirklich null Medienkompetenz, oder? Wenn ich auf Deepfakes reinfalle, die Gefahren künstlicher Intelligenz sind offensichtlich. Die Politik muss jetzt handeln. Warte mal.
Ja, das erste habe ich nicht verstanden.
Ich auch nicht. Wenn ich Deepfakes erkenne, die Leute haben wirklich null Medienkompetenz, oder? Wenn ich auf Deepfakes reinfalle, Die Gefahren künstlicher Intelligenz sind offensichtlich, die Politik Ach so. Muss jetzt handeln. Ah, okay.
Ach so, also das eine ist die, ja. Okay. Ja, finde ich super gefährlich. Also es ist ja wirklich krass, wie schnell das sozusagen technisch fortschreitet und was du halt jetzt schon machen kannst. Und ich finde es super gefährlich. Also auch dieses ganze, wir waren vor 2 Wochen bei einem Künstler, den wir managen, und der ist gerade so ein bisschen auch an Thema Musik und so weiter dran, und der hat uns so eine Software gezeigt, mit der du halt die Stimme von Leuten aufnehmen kannst, und wir haben das da bei ihm live ausprobiert, und diese Software braucht nur 20 Sekunden Stimme, also je mehr sie hat, desto besser wird's natürlich, aber es reichen theoretisch 20 Sekunden, und dann rechnet der da so eine halbe Minute rum, und dann kannst du quasi alles einsprechen und der gibt es in deiner Stimme wieder. Es war nicht perfekt, weil, wie gesagt, wenn du den jetzt mit 3 Stunden Stimmenmaterial füttern würdest, dann, ne, würde der es entsprechend besser imitieren. Aber das ist schon crazy.
Ja, ich finde das auch krass, wenn du, also man sieht das auch an es gibt so KI-Sachen, die Musiklieder machen. Man kann halt genau sagen, wie es klingen soll, welche Art von Musik und sowas alles. Und es hört sich halt teilweise wirklich an wie original gesungene Lieder. Also von echten Menschen gesungene Lieder. Und das finde ich halt auch krass. Das ist so, und es wird immer schlimmer, weil es immer besser wird, weil früher war es nicht möglich, weil die Sachen, um die Sachen zu erstellen, einfach viel zu, die hatten viel zu wenig Leistung und sowas alles. Heute kannst du das auf dem Handy machen. Es ist halt, und es gibt halt auch keine Chance, das wirklich zu kontrollieren. Also ich mache zum Beispiel, wenn ich irgendwie komische Mails oder sowas kriege oder irgendwelche Sachen bekomme, wo ich denke so, okay, nee, das hat der nicht geschrieben. Es gibt so ChatGPT-Checker, wo du halt, da kannst du den Text durchlaufen lassen und dann sagt er dir, wie viel Prozent davon mit ChatGPT oder mit einer KI geschrieben worden sind. Das finde ich immer ganz spannend. Auf der anderen Seite bin ich irgendwann mal drauf gekommen, okay, manchmal ist es aber auch einfach so, dass du, glaube ich zumindest, dass es Leute auch gibt, die ihren Text nochmal bei ChatGPT auf Rechtschreibung durchsuchen lassen. Also war so meine Idee, weil ich gedacht habe, so, es kann doch nicht sein, dass Leute, also, dass man das so macht, aber vielleicht macht man das auch so, ich habe keine Ahnung. Es gibt so 2 Kolumnen, die ich regelmäßig einfach nur, weil ich sie wissen will, quasi auf ChatGPT checke und dann 85% mit ChatGPT geschrieben. Finde ich halt, ja, ich finde das alles nicht geil, muss sagen, wie es ist. Ich finde es alles nicht cool, weil es wird alles ganz schwierig.
Ja, also es ist bei Texten, weiß ich nicht, ja, geht's ja noch, aber wenn du dir jetzt vorstellst, also A, ne, in Richtung auch politischer Beeinflussung und so, ne, du kannst einfach, das gab's ja schon vor 2 Jahren oder so, diese Videos, die sie dann von Obama gemacht haben, wo er angeblich irgendwas sagt, aber auch so in Richtung Kriminalität. Also wenn du, weiß nicht, sagen wir mal, jemand kommt jetzt an deine Stimmsamples, jemand nimmt unseren Podcast, ja, da hat der Stimmmaterial von uns, bis der Arzt kommt, so, und damit fütterst du eine KI, und dann klingelt mein Telefon und du bist dran, ja, weil es sozusagen 1:1 deine Stimme ist, und der sagt mir, ey, keine Ahnung, ich bin spontan nach Weißrussland gefahren und komme hier nicht mehr weg, schicken mir bitte 5.000 Euro per PayPal. Also weißt du, also so dieses ganze Enkeltrick-Ding, Leute werden angerufen und sagen, ich meine, es funktioniert jetzt schon, indem Leute sozusagen die, das ist ja gar nicht die echte Stimme, aber sie setzen halt drauf, dass die alte Omi es irgendwie nicht mehr checkt. Wenn du jetzt auch noch die echte Stimme benutzen kannst, Alter, du weißt doch, irgendwann weißt du gar nicht mehr, also du musst ja, irgendwann musst du ja an einen Punkt kommen, wo du immer in der Lage sein musst zu verifizieren, ist es jetzt gerade die echte Person, die dich anruft, oder ist das irgendeine KI-Stimme? Das ist schon crazy irgendwie.
Ja, ich finde das auch nicht cool, aber mal gucken. Und das Problem ist halt aber auch, und das ist ja das, was zumindest in Deutschland so ein bisschen problematisch ist, dass die Polizei, die ist so langsam, was das angeht. Also weil sie halt viele Sachen auch gar nicht verstehen können, weil sie halt im normalen Dienst sind oder sowas. Und die Leute, die aber sich um Cybersachen kümmern müssten, die haben viel zu tun oder aber wissen auch gar nicht. Also es ist halt alles sehr, Es ist, könnte alles noch schwieriger werden. Man weiß es
nicht. Ja.
Man weiß es nicht. SPD in Brandenburg 30,9%, AfD 29,2% und alle so, uff, das ist ja nochmal gut gegangen und ich frage mich, was genau habt ihr nicht verstanden? Das stimmt leider.
Ja.
Und vor allen Dingen, und das muss man ja auch einfach mal sagen, wir haben jetzt ja in Erfurt, war das in Thüringen, haben wir jetzt mal wirklich live gesehen, was da denn so passieren kann. Also
ja.
diese Geschichte mit der Landtagspräsident muss gewählt werden und direkt beim ersten Mal gleich direkt Streit, bis der Arzt kommt, abgebrochen und dann musste erst der Bundesgerichtshof musste dann, oder Verfassungsgericht, oder einer von beiden, Entschuldigung, musste dann erstmal eingreifen und sagen, ja, nee, so ist das. Wo ich denke so, okay, bitter. Also ja. Mir fiel mir nicht ein als okay, bitter.
Ja, und also gut, das ist nicht anders zu erwarten, aber was ich dann auch noch krass finde, dass dann auch noch, es gibt noch so einen Ausschnitt dann, du hast ganz viel von dieser Debatte dann gesehen, wo vorne immer der Typ sitzt und da irgendwas vorlesen will und die sich da halt irgendwie halb kloppen. Und dann aber gibt es noch so einen Ausschnitt von Höcke, wie er im Rausgehen dann es noch so komplett umdreht und sagt, das noch so darstellt, so als wären jetzt hier irgendwie, und er redet, glaube ich, von die Kaderparteien oder irgendwie so.
Kartellparteien.
Kartellparteien. Wo du denkst, Alter, ey, das ist, also es ist wirklich so gefährlich, weil ja, es eine Menge Leute gibt, die das wahrscheinlich glauben und die sagen, ja, siehst du, jetzt haben wir hier endlich unsere AfD da reingewählt und jetzt werden die da so komplett boykottiert und so. Ey, es ist wirklich super gefährlich.
Ja, und ich verstehe es halt überhaupt nicht. Also jetzt wirklich, wenn man versucht, da neutral ranzugehen, ne? Und man, wie sage ich das? Also, und man ihn jetzt wirklich mal sozusagen sagt, okay, ihr habt jetzt gewonnen, dann zeigt doch mal, dass ihr wirklich ein Interesse daran habt, wirklich zu regieren. Und nicht nur Störfaktor sein. Und das nervt mich so. Das nervt mich so auch dieses, weil es gibt ja einige oder manche Leute, nee, es gibt einige Leute, die halt auch gar nicht so dumm daherreden, wo ich denke so, okay, aber dann zeigt das doch. Dann zeigt das doch. Und es wäre doch, weil jetzt ist das passiert, was alle erwartet haben. Erste Sitzung, Thüringen, direkt Skandal. Zack. Warum nicht? Warum haben sie nicht gemerkt? So, okay, Leute, pass auf. Ne? Wir haben den ältesten Dings, das ist Alterspräsident. Passt. So, ihr möchtet gerne noch eine Satzungsänderung machen. Können wir abstimmen? Wollen wir das nicht? Dann stimmt man darüber ab. Wenn die Mehrheit sagt, ja, wollen wir, dann wird das. Also warum haben die es nicht einfach mal richtig gemacht, ohne diese Konfrontation, ohne dieses Drama, sondern einfach mal geguckt, okay, wir zeigen jetzt, dass wir es können. Das hätte ihnen wesentlich mehr gebracht, als das, was sie jetzt gemacht haben.
Ja.
Weil ja, dann hätten sie nämlich, dann hätten sie nämlich die Zweifler, die sagen so, naja, die kannst du ja nicht wählen, weil puh, da würde ja quasi, da geht das ja gar nicht. Und dann auf einmal siehst du, ach nee, die können das auch zumindest alles im Rahmen machen ohne Stress. Dann würdest du mit Sicherheit nochmal 5-10% der Leute gewinnen, die halt Angst davor haben, was jetzt passiert ist. So hat sie ihnen gar nichts gebracht. Weil so gehe ich davon aus, dass Leute so, ja, wusste ich, ein Glück habe ich sie nicht gewählt.
Ja. Ja, ist schwer, da die wirkliche Motivation rauszufinden. Spontan würde ich jetzt sagen, sie machen es nicht, weil sie es nicht wollen und weil sie es nicht können. So, also, aber keine Ahnung, wahrscheinlich ist es ein bisschen zu einfach.
Naja. So, den Händel mag ich. Apfelkuchen. So. Frage war, ihr seid auf einem Kongress, es ist Pause. Zu welchem Tisch stellt ihr euch? Meine Antwort, zu jemandem, den ich kenne. Und ich wurde von allen komplett entgeistert angestarrt. Richtig wäre, mir die Person zu suchen, die den interessantesten Vortrag gehalten. Ja, das ist ein großartiges Phänomen. Du gehst irgendwo hin, um zu networken und neue Kontakte zu generieren. Und was machst du? Du redest nur mit Leuten, die du kennst. Ich würde sagen, letzten 6.
Ja. Also ich würde wahrscheinlich auch immer erstmal zu jemandem gehen, den ich kenne. Es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass man dann darüber wiederum neue Leute vorgestellt bekommt oder ne, man selber irgendwie vorgestellt wird und so. Aber ja, ich in der Theorie checke ich das schon. Naja.
Ja.
Ich würde aber auch, glaube ich, eher mich erstmal an die Leute halten, die ich kenne.
Na gut. Also ich auch, aber es ist trotzdem so. Ja, ne, so ich finde es immer gut, wenn Leute sagen, so, ja, ich muss auf diesen Event. Warum? Ja, neue Leute kennenlernen, connecten, networken und sowas alles. Und dann fragst du hinterher so, und was hast du herangeholt? Was gab es für neue Kontakte? Ja, gar nicht so ein, zwei Leute.
Ja.
Hast du eine PlayStation 5
aber Pro
gekauft?
Was habe ich?
Eine PlayStation 5 Pro.
Ich habe ja nicht meine PlayStation 5.
Ja, gut.
Nee, aber ich spiele ja auch nicht Konsole, also nee, habe ich nicht. Habe ich auch nicht vor.
Ja, ich habe es mir auch nicht geholt. Ich hätte gerne die 30-Jahre-Edition gehabt, aber die war innerhalb von 5 Sekunden ausverkauft. Weil die fand ich echt
cool. Sah die irgendwie besonders aus, oder?
Ja, ja, die war halt, die sah halt, hat halt, also sie hatte ein sehr geiles Farbdesign und so. Fand ich sehr cool, aber 5 Sekunden, du warst auf der Seite und die war tot. Also, das war krank. Mhm. Wirklich krank. So, vorletzter Tweet. Wir nähern uns dem Ende. Gerade eine Doku über zwei Leute gesehen, die ein Tiny House zogen. Wir sind total glücklich, es ist völlig ausreichend für uns. Nächste Einstellung der Kamera vor dem Tiny House. Zwei große zusätzlich aufgestellte Baucontainer und einen Schuppen, damit die genügsamen Tiny House Besitzer auch genug Platz haben. Kann man sich nicht aus- Ja, es birgt ein wenig Inkonsistenz.
Ja, das stimmt. Ist natürlich jetzt so ein bisschen anekdotisch, also weiß man nicht, vielleicht ist es auch nur ein bisschen ausgedacht. Aber ey, ich habe mir solche Dinge auch schon mal angeguckt. Es ist krass, weil ich hatte das immer so ein bisschen, meine Mutter hat ja dieses Haus da in Schleswig-Holstein, wo sie wohnt, und da, ja, also es ist quasi zwei Haushälften und die zweite Hälfte vermietet sie regelmäßig, so als Ferienhaus oder weiß nicht. Und das Grundstück ist halt schon relativ groß und man könnte theoretisch, also jetzt mal unabhängig von, ja, brauchst du irgendwie eine Genehmigung und man darf das alles nicht und hin und her, aber du könntest halt easy auf dem Grundstück noch zwei so Tiny-Häuser hinstellen und die halt noch zusätzlich vermieten.
Ja.
Und es gibt richtig geile, abgefahrene Dinger da mittlerweile. Also wenn man das mal ein bisschen googelt, und wo du auch sagst, so ey, als Feriending für so eine Woche Ostsee oder zwei, reicht das halt völlig easy aus für zwei Leute. Die sind richtig geil durchdesignt, die Dinger. Und sind auch echt nicht so teuer. Also dieses Konzept Tiny House finde ich schon irgendwie ganz geil. Aber
ich brauche leider immer Platz. Das ist das Problem. Ich habe so viel Quatsch,
ja,
auf den ich nicht verzichten will. Aber also ich finde das spannend. Ich hätte sowas gerne als Wochenendhaus in.
Ja, genau. Sowas. Also gerade also
als Wochenendhaus so als kann ich mir das schon vorstellen, aber nicht als Hauptwohnsitz.
Ja, ist tatsächlich ein bisschen schwierig mit Sachen und Zeug unterbringen und so. Aber gerade so als Ferienhaus ist es schon ganz cool eigentlich.
Ja, du machst dann einfach so ein Tiny House und daneben baust du eine Lagerhalle, wo du alles hinpackst. So, letzter Tweet für heute. Was war das schlechteste Konzert, auf dem du je warst?
Ich gehe ja nicht so viel auf Konzerte. Von daher müsste ich jetzt ein bisschen überlegen. Wahrscheinlich irgendein Hip-Hop-Konzert. Hip-Hop-Live ist immer kacke. Aber weiß ich jetzt nicht genau.
Ich überlege gerade.
Also die Konzerte, an die ich mich so erinnere, waren schon alle geil eigentlich.
Ja, das Problem ist, warum ist ein Konzert schlecht? Also, weil per se würde ich jetzt sagen, mein schlechtes Konzert war Rammstein. So, warum? Weil ich nur drei Lieder kannte. Und die anderen 15 Lieder, die sie gesungen haben, kannte ich nicht und fand ich auch nicht cool. Und da war jetzt auch keins bei, wo ich sage, war es für mich ein schlechtes Konzert? War es insgesamt ein schlechtes Konzert? Würde ich sagen, nein. Weil Show war geil, Sound war geil, Stimmung war geil. So, dann war ich mal bei Kings of Leon. Und da war aber der Sänger total drauf auf irgendwas. Und da war das Konzert aber echt schlecht, aber es war ultra lustig, weil der Typ halt einfach komplett durch mit der Bereifung war. War das ein schlechtes Konzert? Musikalisch gesehen auf jeden Fall. Aber lass uns lieber das beste Konzert nehmen. Was war das beste Konzert, auf dem du warst? Wir wollen positive Vibes am Wochenende versprechen.
Also ganz kurz noch zum schlechtesten Konzert, oder was für mich ein Konzert schlecht macht, eigentlich immer ist Sound.
Ja.
Das ist grundsätzlich was ich bei Live-Musik was mich halt nervt. Ich höre super viel Musik, aber wenn du zu einem Konzert gehst und entweder aufgrund der Location oder weil der Tonmann irgendwie gestern ein zu viel gesoffen hat oder so, weißt du, wenn der Sound kacke ist, dann nervt mich das mal maßlos. Und das ist tendenziell bei Hip-Hop-Konzerten immer so. Weil also Hip-Hop klingt live, also klingt auf Platte oder so cool, aber live ist Hip-Hop immer scheiße. So, okay. Deswegen war es das Schlechteste bei mir im Zweifel irgendein Hip-Hop-Konzert. Das beste Konzert, boah, also wie gesagt, ich habe nicht viel Auswahl, ich gehe nicht viel auf Konzerte, aber ich habe zwei. Also das eine ist tatsächlich letztes Jahr Peter Fox Trabrennbahn in Hamburg Open Air. Das war wirklich fett. Also, weil da war geiler Sound, geile Show. Die Leute haben gefeiert. Das fand ich richtig geil. Und vielleicht Bruce Springsteen, wo Steffi und ich am Hockenheimring waren. Das fand ich auch richtig geil. Also einfach, weil es so ein Traum nochmal war, irgendwie Bruce Springsteen nochmal live zu sehen. Ich war dann ja nochmal jetzt in Holland. Ich fand aber tatsächlich das Konzert am Hockenheimring ein bisschen cooler noch.
Bei mir war das beste Konzert, ich habe zwei. Das eine war U2 in Hannover. Da die fetteste Bühne, die ich je gesehen habe. Da hatten die so ein, ach, das war so überdimensional vor 60.000 Leuten. Das war richtig krass. Das wirklich das emotional beste Konzert war Schiller und Depeche Mode. Geile Kombi. In Athen. Da haben die okay. In so einem, da haben die eine Konzertbühne aufgebaut in so einem Krater. Ja, Krater, also so wirklich so von Bergen so umzäunt. Und das war so, es war im Sommer, es war geiles Wetter, es war so gechillt und dann halt erst Schiller, den ich halt musikalisch sehr mag, und Depeche Mode, wo die Konzerte halt einfach geil sind. Das war das, wo ich immer noch sage, das war eins der coolsten Konzerte, das war das coolste Konzert, auf dem ich je war. Weil da stimmte halt einfach alles.
Ja. Ja, hört sich cool an. Ja, wie gesagt, ich war jetzt die letzten zwei Jahre verhältnismäßig viel auf Konzerten. Ich war davor aber auch irgendwie gefühlt 10 Jahre auf gar keinem Konzert. Keine Ahnung.
Ja, ich bin auch nicht so ein Konzertmensch, weil da sind mir zu viele Leute. Aber es gibt so ein paar Sachen, die ich halt richtig cool finde. Depeche Mode war ich schon sehr oft. Metallica war ich schon sehr oft.
Es gibt noch ein Ding, wo bestimmt viele Leute sagen würden, oh krass, da warst du und so, aber ich kann mich nicht mehr wirklich dran erinnern, weil da war ich als Kind mit meinen Eltern. Aber es gab mal in Hamburg im Stadtpark ein irgendwie oberkrasses Konzert. Ich glaube, da hat Pink Floyd gespielt und David Bowie. Also an David Bowie kann ich mich sogar ein bisschen erinnern, aber ich glaube, dass auch irgendwie Pink Floyd da gespielt hat. Da waren meine Eltern irgendwie, aber da ich kann, also das... Ich weiß es nur von anderen Leuten, die gesagt haben, wow, das war voll das krasse Ding, aber ich kann mich nicht dran erinnern, von daher.
Ja, so eins habe ich auch. Das war, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, aber da waren, auf einer Bühne waren Eros Ramazzotti, Tina Turner und Michael Jackson. Das war ein Konzert und das war im Volksparkstadion. Ich kann mich aber nicht dran erinnern. Also es war, ja, es gab schon geile Konzerte, aber es gab auch. Cool, damit gehen wir jetzt shoppen, weil heute ist verkaufsoffener Sonntag in Hamburg. Da wird richtig die Karte durchgerutscht und geglüht.
Ja, mal gucken.
Und dann würde ich sagen, haust du rin, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Tschüss.